Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag zu einer neuen Folge Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Der Flo am Mikrofon. Ihr habt mich in den letzten Wochen reichlich oft gehört. Das hat unter anderem an der Abwesenheit vom lieben Simon gelegen, der heute aber wieder am Start ist. Das freut mich ganz besonders. Moin, mein Schöner.
Moin, Flo. Ich bin von den Toten auferstanden oder von den Recordenden auferstanden. Ich freue mich auch sehr, heute endlich mal wieder mit dabei sein zu dürfen.
Sehr schön, ja. Und damit wir auch eine kuschelige Runde haben, haben wir uns gleich noch zwei Gäste eingeladen. Das sind Steffi und Patrick vom Rock Area A7 Festival. Also das heißt, wir haben heute gar keine Lust auf eine Band, wir haben uns gleich ein ganzes Festival eingeladen. Moin Steffi, grüßt euch.
Grüßt euch.
Erstmal das Wort an Steffi, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, seit wann bist du beim Rock Area Festival und was hast du da zu tun?
Ich bin seit 2023 beim Rock Area Festival und ich bin dort für die ganze Öffentlichkeitsarbeit, Social Media zuständig.
Und Patrick, dieselbe Frage?
Ich bin seit 2020 tatsächlich dabei, auch einer der Mitbegründer, Urgestein, angefangen alles in der Corona-Zeit. Haben wir uns gedacht, Mensch, alles andere fällt aus. Urlaub ist genommen, wir wollen die Zeit doch irgendwie nicht so verstreichen lassen. Wir mögen Musik, wir wollen alle zusammen Bier trinken, Spaß haben. Lass uns auf dem Privatgelände eines Freundes uns treffen, seit der Regularien, und da einfach eine geile Zeit haben. Und ja, ich bin mit meiner Musikexpertise dazu gestoßen und habe gesagt, pass auf, so ein Festival zusammensitzen oder einfach nur die Zeit absitzen ist ja ganz cool. Wir können selber Musik hören, aber was wäre, wenn wir dann auch vielleicht ein, zwei Bands dazu beisteuern können, die so ein bisschen die Live-Atmosphäre dann hier auch wieder bringen? Und ja, das hat auf Gehör gestoßen und ja, somit konnte ich mit meiner Band dazu beitragen und konnte noch zwei weitere Bands dazu gewinnen. Und wir haben auf einer kleinen Bretterbühne, eigentlich war es eher ein ausgemusterter Anhänger eines Traktors, und
Klassiker.
Konnten da dann ja unser kleines Festival starten und hatten uns dann auch von vornherein gesagt, alles, was wir jetzt hier an Geld einnehmen durch Form von beigesteuerten Bier, so, oder die Pfandgelder, das wollen wir am Ende alles verspenden für einen guten Zweck. Hatten uns dann auch einen Partner rausgesucht, das war das Team Doppelpass aus Nordorf, die eigentlich dafür bekannt sind, einmal im Jahr ein großes Fußballturnier zu veranstalten. Und das fanden wir so klasse, dass wir das auch mit unterstützen wollten, weil da ging das ganze eingenommene Geld der krebskranken Kindern zugute. Und da haben wir uns dann beteiligt und hatten von Anfang an eigentlich auch ein sehr gutes Gefühl dabei, auch viel Erfolg. Und so ging das noch die nächsten zwei Jahre weiter, ehe wir uns dann auf einen anderen Weg entschieden haben zu supporten und haben uns dann selber Institutionen rausgesucht, die es auch wert sind, unterstützt zu werden.
Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Du darfst gleich noch viel mehr ausholen, auf jeden Fall. Aber unsere Zuhörenden und auch Simon wartet schon längst darauf. Wir müssen nämlich noch eine Runde Themenroulette spielen, bevor ihr mehr über dieses wirklich sehr, sehr coole Festivalformat, also jetzt schon mal Daumen hoch dafür, einfach was ihr da macht und was ihr auf die Beine gestellt habt, dieses Jahr dann schon in der 7. Ausgabe zu sehen. Aber dafür können wir nachher noch ganz viel Zeit verbraten. Jetzt wollen wir erstmal von Simon hören, was ist denn das Themenroulette?
Das Themenroulette bedeutet, dass uns ein Zufallsgenerator ein Thema ausspucken wird und dann stellen wir einen Timer und der steht auf 10 Minuten und wenn der abgelaufen ist, dann darf über dieses Thema kein Wort mehr verloren werden. Und so geht das. Leise war gestern Themenroulette.
Seid ihr bereit? Das und so geht das auch schon seit über 180 Folgen mittlerweile und seit über 5 Jahren. Also wir machen das auch schon aus Leidenschaft und auch schon sehr, sehr lange und deswegen starte ich jetzt einfach mal den Zufallsgenerator. Ich habe es schon angedroht. Manchmal müssen wir ein bisschen in Richtung der Gäste mogeln mit unserem Zufallsgenerator und vielleicht das Wort Festival einmal reinschmeißen und deswegen heißt das erste Thema. Was hast du auf Festivals gelernt, ist aber im Alltag wenig hilfreich? Ja, ich starte mal den 10-Minuten-Timer und würde direkt mal das Wort an euch geben. Ja, Patrick, du warst gerade schon so im Flow. Gibt es irgendeinen Festival-Hack, den man auf dem Festival gebrauchen kann, aber der nützt dir halt herzlich wenig, so unter der Woche?
Spannendes Thema, cooles Thema. Kann ich viel zu erzählen, weil, auch über 20 Jahren Festivalerfahrung dann natürlich auch mit zukommen und was ist im Alltag einfach nicht durchzusetzen. Ich glaube, das kennen wir alle, das gute Spiel Flunkyball. Ich glaube, damit konnte man im Alltag selber im Büro jetzt noch nicht so viel punkten.
Auf der Baustelle vielleicht oder so. Es könnte funktionieren.
Es könnte funktionieren.
Ja, aber was hat man sonst gelernt? Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich bin tatsächlich noch nicht so lange auf Festivals unterwegs. Aber das, was...
Keine Schande überhaupt. Anfangen ist wichtig.
Ja, genau. Das habe ich dann auch. Ich habe 2021 angefangen und dann... Ja, was ich habe, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, ganz ehrlich sagen.
Du kannst auch noch mal überlegen und ich lass mal den alten Festivalhasen Simon ran, weil der hat schon auf der Bühne gestanden und davor.
Ja, also die goldene Regel lautet, wenn man ungefähr 2 Stunden aufhört, Bier zu trinken, dann ist man im Prinzip wieder nüchtern. Also eigentlich völlig egal, was vorher passiert ist, wenn man 2 Stunden vor dem wichtigen Moment die Kurve kriegt und dann aufhört, Bier zu trinken, dann geht eigentlich alles wieder.
Also der Klassiker, Samstagabend ruhig mal aufhören, Abend, also was denn spät in der Nacht natürlich ist, wie du schon drauf hinaus willst mit den 2 Stunden. Und dann kann man am Sonntag natürlich problemlos wieder Auto fahren, richtig?
Genau, das ist die eine goldene Regel und die andere ist, wenn man auf die Bühne muss, dann muss man halt auch die Kurve kriegen und 2 Stunden vorher aufhören mit dem Bier trinken, damit der Körper sich wieder daran gewöhnen kann, wo die Hände und Füße sind und dann geht das wieder. So. Das ist eine goldene Regel und im Alltag versuche ich schon auch das zu vermeiden, weil... Da gibt es halt andere Aufgaben und andere Dinge, die man gut können muss. Und deswegen versuche ich da meistens nicht den ganzen Tag über durchgehend Bier zu trinken.
Das ist sehr nobel von dir auf jeden Fall. Damit Steffi noch ein paar Sekunden Zeit hat zu überlegen, habe ich noch ein Ding, weil ich ein Haus habe, hier ein ganz, ganz altes Haus, was mehrere hundert Jahre alt ist im Harz. Und was du auf dem Festival anwenden kannst, die goldene Regel ist, mit Panzertape kannst du alles reparieren. Definitiv geht das auf einem Festival, aber bei einem alten Backstein-Lehmhaus, nein, eigentlich nicht wirklich. Also du kannst mal kurz was irgendwie fixieren, aber eigentlich brauchst du was Besseres als Panzertape dann. Also im Alltag irgendwie wenig tauglich, obwohl so eine Rolle Panzertape dann überlebenswichtig ist auf dem Festival.
Wobei ich mittlerweile gelernt habe, also mit sämtlichen Gegenständen die Bierflaschen aufzumachen. Das habe ich auf dem Festival gelernt.
Siehst du? Und würdest du ja im Normalfall nicht unbedingt machen, außer du willst auf einer Party vielleicht ein bisschen angeben. Aber ansonsten kann man auch einen schnöden Öffner nehmen dafür.
Ja, aber das konnte ich ja vorher nicht so wirklich. Aber das kriege ich mittlerweile gut hin. Muss ich schon, doch.
Aber das hilft einem ja schon im Alltag auch weiter. Ne? Es ist wahrscheinlich auch da wieder gut, wenn man nicht... jeden Tag morgens um 9 mit irgendwelchen Gegenständen Bier aufmacht. Aber so grundsätzlich kann man sich damit natürlich schon einen gewissen Respekt in der Gruppe verschaffen. Wenn man mit dem unteren Augenlid oder so das Bier aufmacht. Ich habe mal ganz lange, also einen Tag lang, aber an diesem Tag sehr lange probiert, ein Bier einfach mit den Händen aufzumachen. Also so ein normales Kronkorkenbier mit den Händen aufzudrehen. Das soll wohl auch gehen, aber... Dafür scheint auch selbst meine Bassistenhornhaut nicht auszureichen. Also es war schon, also man muss das schon mit relativ viel Gewalt machen und so richtig geschafft habe ich es nicht, ehrlich gesagt.
Ich rate euch davon instant ab. Also ich habe das mal nach Gefühl 10 Halben gemacht und habe dementsprechend dann mir die Hand aufgehauen dabei und dann geblutet halt, wie nichts Gutes. Also nein. Kein guter Alltagstipp. Also das nehmen wir in die Themenrunde mit rein. Das geben wir nicht als Alltagstipp weiter in unserem Podcast.
Aber als Festivalgänger wisst ihr ja auch, die ersten Tage verbringen viele ja auch im Camp. Und die ersten Bierdosen, die dort anfallen, die werden ja auch gleich zweckentfremdet. Und da werden sich Rüstungen draus gebaut. Und da kommt natürlich auch wieder das gute alte Panzertape mit ins Spiel. Also da hat man ja auch schon die wildesten Sachen gesehen. Sombreros, Fußballfeld groß. Was die Leute sich bauen, Ritterrüstung, komplett aus Bierdosen, wie aus dem bekannten Red Fang-Video, einfach genial. Es funktioniert alles.
Komplettes Piratenschiff habe ich mal gesehen.
Auch geil.
Originalgröße wäre übertrieben, aber sehr, sehr groß für so ein Festivalverhältnis. Also sehr, sehr viele Bierdosen sind in den Bau dieses Piratenschiffs geflossen. Definitiv. Patrick, hast du noch irgendwie ein Hack, den du nennen kannst, weil du natürlich auch jetzt das Geschehen vor und hinter der Bühne kennst. Also du weißt auch, was für den Aufbau und so weiter wichtig ist. Gibt es da auch noch etwas, was man als Tipp mitgeben kann, was aber für den Alltag jetzt nicht unbedingt gebräuchlich ist? Vielleicht aber auch doch, wir können es auch umdrehen. Wir können auch sagen, wenn das euer Alltagstipp ist, der Festival-Tipp taugt auch für den Alltag, dann nehmen wir das einfach mal so hin heute.
Ich glaube, Simon kann es bestätigen. Als erfahrener Musiker oder Bandmitglied baut man ja hier und da immer mal so ein kleines Easter Egg ein, wenn es mal in so einen Catering-Rider reingeht oder sowas. Und das kannte ich halt vorher auch nicht. Das haben wir dann auch prompt bei uns mit reingenommen, um mal so ein bisschen dem Veranstalter auf den Zahn zu fühlen, beschäftigt er sich eigentlich mit so einem Catering-Rider? Und dann siehst du da auch die wildesten Sachen. Dann will eine Band 5 Paar Socken mit verschiedenen Mustern haben. Einer möchte 1 Kilogramm geraspelten Ingwer haben. Und was war das, haben wir noch gehabt? Irgendwie 100 Gramm Safran, wo wir auch gesagt haben, wie kommt ihr auf so einen Müll? Also wo holt ihr das her? Und naja, auch erst auf Nachfrage haben wir dann erfahren, ey, das sind kleine Easter Eggs, die verpacken wir einfach mal, um mal zu schauen. Lest ihr euch das durch, was wir da machen? Und naja, wir haben uns das dann irgendwann auch zu Herzen genommen und gesagt, ja, gut. Wenn ihr das so haben wollt, dann sollt ihr es kriegen. Und die ersten haben dann auch doof geguckt, als es dann, ich glaube, 10 Kilogramm geraspelt in Ingwer dort im Catering-Bereich standen, die dann gefragt haben, ey, was ist das? Und gesagt, ihr habt 10 Kilo Ingwer bestellt. Da sind sie.
Ja,
das stimmt. Ist geil.
Da will aber ich dringend mehr darüber wissen. Dringend muss ich da mehr darüber wissen.
Aber 10 Kilo Ingwer sind ja auch wirklich nützlich. Also spätestens, wenn man auf Tour ist und so, dann sind ja eigentlich alle Vokalisten immer erkältet. Ja, und dann hilft natürlich Ingwer wirklich. Und ich meine, der Safran klingt im ersten Moment bescheuert, aber das ist ja quasi ein Ersatz für die Gage. Also 100 Gramm Safran sind ja mehr wert, als unsere Durchschnittsgage ist.
Absolut.
Also ich würde das auf jeden Fall auch alles nehmen.
Ich wollte jetzt von dir wissen, Simon, hast du auch schon mal sowas verpackt, aber ich kannte das.
Ja, so Hundewelpen wollen wir immer im Backstage haben. Also wir haben gesagt, wir wollen mit Ketamin betäubte Hundewelpen im Backstage haben zum Kuscheln. Nee, gab es da nicht mal irgendwie so einen Fall, dass Mariah Carey oder so, irgend so ein Popstar wirklich so betäubte Welpen im Rider stehen hatte zum Kuscheln?
Ja, da hat man schon die wildesten Sachen gehört. Ich glaube, die will ihre Räume auch immer auf einer konstanten Temperatur beheizt haben. Der Luftdruck muss so und so sein, weil sonst das Stimmchen drunter leidet. Also sie scheint schon ihren Job als Diva da wirklich gerecht zu werden, ne?
Also wir haben sowas gar nicht. Ich bin schon tatsächlich froh, also für mich ist das höchste der Gefühle, wenn es da, wo wir spielen, tatsächlich ein Backstage gibt und man vielleicht sogar als Band in dem Backstage alleine ist. Das ist das Krasseste, was einem passieren kann, ein eigener Backstage. Da muss auch gar kein Catering drin sein. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Ich möchte einfach die Möglichkeit haben, 20 Minuten vor dem Konzert zu sagen, ich möchte jetzt keinen Kontakt mehr zur Arbeit haben und dass nicht irgendjemand zu mir hinkommt und mich fragt, wie es eigentlich bei der Arbeit läuft oder so. Das ist schon.
Plus, dass wir wieder beim Bier trinken sind, du wirst natürlich noch mehr animiert, je mehr Leute da um dich herum sitzen und sagen, ja, komm.
Genau, bist dabei, die Farm zu spielen auf deinem Samplepad oder sowas, versuchst irgendwas und da kommt schon der Nächste und sagt, hier, trink mal was. Du bist nicht du, wenn du durstig bist.
Genau so sieht das aus. Aber ich muss unbedingt dringend mehr Bands fragen vor Ort, das fällt mir gerade wieder auf, ne? Ob es noch mehr dieser Easter Eggs gibt. Das war mir bisher auf jeden Fall neu.
Das Geilste, was ich erlebt durfte, ihr kommt ja auch aus der Region, ihr kennt ja sicherlich das Dark Troll Festival. Schon gehört bestimmt. Auch Südhagen,
ja.
Bin ich auch gerne Besucher von, habe ich selber auch schon zweimal spielen dürfen. Und es gab ja das eine Jahr, wo auch eine Band, Name fällt mir leider gerade nicht ein, haben auch hohe Ansprüche im Catering-Rider gehabt, worauf der Veranstalter dann gesagt hat, alles klar, das, was ihr bestellt habt, sollt ihr kriegen, wird eine einmalige Sache, aber wir werden was zu lachen haben. Und dann hat der Kelly, der Veranstalter, selber den Diener gemacht und hat ein Candlelight-Dinner auf der Bühne beim Changeover aufgebaut und hat die Band oben antreten lassen und dann wurde alles vom Silbertablett serviert. Da wurden Scampi-Spieße gereicht und diese Band musste dann auch vor dem Publikum alles verzehren.
Der Timer hat gemerkt, das kann nicht mehr besser werden. Also bessere Easter Eggs haben wir nicht mehr. Deswegen ist der Timer auch gerade abgelaufen. Sehr, sehr schön. Also danke für diese Einblicke auch nochmal. Wir wissen auch noch nicht alles, was so hinter den Kulissen passiert. Und hinter den Kulissen ist auch schon das Stichwort. Wir haben in unserem Vorgespräch schon geklärt, Simon sitzt irgendwo im tiefsten Nimmerland, irgendwo in Sachsen. Ich sitze im Harz. Und wo ist eigentlich euer Festival, dass wir das nochmal lokalisieren können für die Leute, die da hingehen wollen?
Festival, das ist in Neumünster, beziehungsweise in Ehndorf bei Neumünster, an der A7.
Im schönen Schleswig-Holstein, im Herzen von Schleswig-Holstein, ziemlich so, um das genau
deshalb auch der Name Rock Area A7, das war natürlich irgendwie klar zu formulieren. Patrick, du warst vorhin schon, bist auch ein bisschen länger schon dabei beim Festival, du warst vorhin schon so im Flow. Was war überhaupt dieser Knackpunkt zu sagen, okay, wir machen jetzt hier kein zweites Wacken auf und mehr Kommerz als alles andere und wollen 100.000 Leute hier haben? Wir wollen natürlich Leute hier haben, aber das Geld soll an die Menschen, die wirklich bedürftig sind, gehen. Wo war da die Entscheidungsfindung?
Das war, glaube ich, schon nach dem zweiten Mal ab 2021, dass wir gesagt haben, ey, wir haben da so einen Spaß dran. Die Gäste kommen auf uns zu und sagen, ey, das, was wir hier zusammen machen, wir sprechen da bewusst von wir, weil wir selber machen das ja auch nur in unserer Freizeit. Wir sind beruflich davon nicht abhängig, worauf wir auch sehr stolz sind, weil wir natürlich auch gemerkt haben, gerade in dieser Corona-Zeit, wie die Musiker, die Veranstaltungsszene drunter leiden musste, dass vieles ausgefallen ist, waren wir einfach nicht davon abhängig und konnten sagen, ey, für uns bleibt es ein Freizeitprojekt, aber das ist diese freie Zeit, die wir haben, und die ist nun mal leider auch begrenzt, wollen wir einfach ja in unsere Leidenschaft stecken, in die Musik, in coole Leute. Und wenn du damit auch noch was Gutes tun kannst, ja, dann schlagen wir eine Fliege mit zwei Klappen, oder wie war das? So, nee, zwei Fliegen mit einer Klappe, genau. So war. Genau, kleinen Versprecher. Das war eigentlich zielführend, ne? Wie gesagt, wir kommen mit vielen Leuten zusammen. Ich selber bin für die Künstler zuständig, weil meine Expertise da drin liegt. Ich selber bin auch ja gerne, bekanntlich schon erwähnt, mal unterwegs und weiß, auf was da zu achten ist. Komme mit vielen Musikern und auch Veranstaltern in Kontakt. Somit herrscht immer ein reger Austausch. Mhm. Und es ist einfach Spaß an der Sache, der dabei entsteht oder auch entstanden ist. Wie so eine kleine Familie. Man trifft sich auf Festivals. Man kann immer wieder sagen, ey, ihr wart auch schon bei mir auf dem Festival. Und dann, ja, für Bands, die dann doch mal öfter unterwegs sind, die müssen dann auch noch mal kurz überlegen. Aber viele wissen eigentlich sofort, was Sache ist, weil der bleibende Eindruck ist eigentlich durchweg positiv bei uns, weil wir kümmern uns wirklich sehr um unsere Gäste. Wir haben da Bock drauf. Wir freuen uns drauf, dass sie da sind, dass sie das unterstützen. Wir kommunizieren auch immer ehrlich, dass wir sagen, wir sind nicht der Veranstalter, der von vornherein mit großen Gagen winken kann. Wir wollen am Ende was Gutes tun und sind dafür auch auf die Hilfe der Agenturen oder der Künstler ja auch angewiesen.
Also wir sind ein recht kleines Festival tatsächlich.
Es ist noch sehr klein, wir wollen noch wachsen in dem, was wir tun.
Aber ihr habt das
ja,
Ziel,
aber kapazitär auch nur zu einem gewissen Punkt, weil alles drüber hinaus wäre dann nicht mehr umsetzbar. Und dann das zu verlegen, nur um mehr Leute zu bekommen, dann hätte es einfach nicht mehr so diesen Charme und dann wären wir nicht mehr wir.
Ja.
Nee, genau, das ist...
Ja, ich glaube, es gibt genug sehr große Festivals und genug Festivals, wo man sehr viel Geld lassen kann. Also wir machen hier bei mir auf dem Dorf halt in Nordsachsen auch als Privatveranstaltung auch jedes Jahr so ein Festival jetzt seit 22. Aber das ist am Ende ist das quasi eine Mischung aus Musikfestival und Dorffest. Also wir laden befreundete Bands ein, dadurch, dass ich auch in einer Band bin und auch viel unterwegs bin und mein Mitbewohner und Mitveranstalter auch und meine Verlobte und Mitveranstalterin auch alle halt Musik machen und unterwegs sind, kennen wir halt auch sau viele Bands, fragen die vorher an, habt ihr Bock? Würdet ihr quasi gegen eine offene Gage? Es gibt halt das an Gage, was eingenommen wird, was wir an Überschuss haben, wird aufgeteilt.
Ein Vordeal, ne? So wie
und dann machen wir das in Zusammenarbeit mit dem Dorf. Genau. Genau, und das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Finde ich auch ehrlich. Bei uns sind es halt nur so 200 Leute und ich finde das, also ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass es mehr werden, weil so finde ich es sehr, sehr angenehm und überschaubar. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es wären dann doch plötzlich 500 oder 800, dann würde ich das auch nicht mehr handeln können. Dann kriege ich die ganze Organisation und die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Und dann ist das auch dann plötzlich kein Spaß mehr.
Ja, das ist ja auch, ne, je größer das wird, umso mehr Auflagen hast du ja nachher auch, die du beachten musst. Ja. Ist leider so.
Sie. Korrekt, genau so. Meine Frage ist nochmal zum Line-Up. Ihr sagt, ihr habt jetzt natürlich nicht irgendwelche Riesengagen, die andere Festivals zur Verfügung haben. Und es soll natürlich auch was überbleiben am Ende des Tages für die gemeinnützigen Dinge, für die ihr spenden möchtet. Aber trotzdem fallen auf dem Line-Up ja einige Namen auf. Asenblut, Victorious sind so Namen auf jeden Fall dabei. Einige Tribute-Bands sind dabei, die den alten Helden, ja, wie Motorhead, Ozzy und so weiter und Guns N' Roses zum Beispiel huldigen. Wie ist das fahrbar, also dass ihr sagt, okay, müsst ihr da einfach auf die Bands hoffen oder seid ihr da so drin in der Materie, dass ihr einfach sagt, ja, unser Wirkungskreis ist jetzt so groß, wir haben da halt so und so viele Bands, wo wir sagen können, damit können wir arbeiten, ohne jetzt einen Haufen Gage zu verpulvern sozusagen.
Das kannst du ja besser.
Ja, das ist ziemlich gut erkannt eigentlich. Ja, tatsächlich ist es so, wir haben ja auch, so sind wir ja mal angefangen mit diesen Tribute-Bands, weil wir hier selber ortsansässig recht gute dabei haben. Und Motto Riser ist ja auch zum wiederholten Male dabei, eigentlich auch schon alle zwei Jahre, so wie das Wacken Open Air das damals mit dem Original ja schon immer fast praktiziert hat. Alle zwei Jahre Motorhead oder Saxon. Gut, eine Saxon-Tribute hatten wir jetzt noch nicht. Aber wir haben jetzt auch das zweite Mal Ossified dabei, mit dem lieben Henning und dem Rest der Gruppe. Und ja, die sind uns eigentlich irgendwie schon ans Herz gewachsen, weil die kommen auch bei uns an, spielen bei uns, verbringen auch gerne noch Zeit hinterher, die auch sagen, Originalzitat, ey, das ist so geil hier bei euch. Ich brauche hier keine Wackenbühne mit irgendwie 100.000 Leuten vor der Bühne. Mir genügen diese 300 Leute, die jetzt hier einfach nur Bock haben, abzurocken. Und das, was hinter der Bühne passiert und auch die Gäste, sie sind alle so entspannt und herzlich. Und dafür wollen die einfach gerne wiederkommen. Und umso mehr freut es einen, wenn diese Bands dann auch zum wiederholten Male anfragen, vielleicht auch über Agenturen. Weil ich verstehe das natürlich auch, da ist viel zu viel im Umlauf, dass die das selber gar nicht mehr schaffen, mit jedem einzelnen Veranstalter zu kommunizieren. Aber wenn die Anfrage trotzdem kommt, dann freut es uns umso mehr. Ne? Und jetzt Reckless Roses kommen extra aus Ungarn angereist. Dies kam zustande, weil ein bestehender Kontakt einer Booking-Agentur, der diese dann ja auch quasi vermarktet, an uns herangetreten ist. Und darauf sind wir dann auch aufmerksam geworden. Ja, vieles läuft einfach über Mundpropaganda und das Postfach wird immer voller. Dann haben wir selber natürlich auch schon Künstler da gehabt. Sirius Black zum Beispiel, auch in der Power-Metal-Szene doch schon sehr bekannt. War ich auch damals beim ersten Live mit Hammerfall auf der Tour 2014, wie sie ihr Debütalbum rausgebracht haben. Darauf war ich eigentlich immer schon Fan dieser Band und habe die irgendwann selber mal angeschrieben, wo der liebe Mario dann ja auch selber jetzt seine eigene Booking-Agentur eröffnet hat. Und er hat es dann auch einfach mal, ja, über sich gebracht und ist mit seiner Band zu uns gekommen, hat dort gespielt, war super begeistert und hat gesagt, Patrick, was ihr hier macht, ist so geil. Ich wünsche euch einfach noch mehr Publikum, damit ihr auch sicherer planen könnt. Und jetzt hat er seine eigene Agentur, hat geile Bands da unter Vertrag, unter anderem auch Victorious, dann ja auch Asenblut, All for Metal. Da sind ja schon einige namhafte Bands mit drin im Rooster. Und daran kann man sich halt gut orientieren und dann kommt man jedes Jahr wieder ins Gespräch und er weiß, wer wir sind, was uns natürlich auch zum Vorteil gereicht. So kommt das eigentlich also genau zustande.
Genau das, was wir halt im Magazin oder im Podcast auch beobachten. Diese Mundpropaganda ist halt für, in Anführungsstrichen, kleinere Festivals unerlässlich. Und man muss sich da halt ins Gespräch bringen, im Gespräch halten und natürlich diese Kontakte knüpfen. Und ja, also das ist das, was man im Leben ja auch immer wieder den Leuten zurufen möchte. Nett sein tut nicht weh. Und wenn die Leute gut behandelt werden, die Bands und die Crew gut behandelt werden, auf so einem Festival kommen die natürlich auch gerne wieder. Also das ist das, was man eigentlich nur mit drei Ausrufezeichen irgendwie jedem zuschreiben möchte.
Bei uns haben sich die Bands ja teilweise auch, dass die dann nach dem Auftritt sich wirklich mit unter die Leute mischen und mit denen zusammen am Tresen stehen und da einfach die Gespräche halt da sind. Also das ist schon.
Und das Bier.
Und das Bier.
Das genau. Darf nicht fehlen, genau. Auf eurer Seite rockareaa7.de, da kann man halt auch nachschauen, wo ihr zum Teil schon hingespendet habt. Das ist natürlich auch viel Regionales, weil euch das am Herzen liegt. Steffi, vielleicht magst du dazu nochmal was sagen, wie das dann zustande kommt, also wer da begünstigt wird.
Genau, also wir schauen halt, dass es wirklich Menschen sind, die auch wirklich den Bedarf haben und die vielleicht auch von größeren Organisationen nicht so gesehen werden. So, und gerade im Bereich der Palliativpflege, Hospize, das ist einfach etwas, was auch gefördert werden muss, weil die finanzieren sich zum größten Teil halt selber, wenn da nicht gerade ein großer Träger hintersteht. Und wir haben zum Beispiel an das FEK in Neumünster gespendet, an die Palliativstation. Da ist zwar dann im Krankenhaus selber diese Palliativstation, aber also die Gerätschaften wie Musikinstrumente oder Bluetooth-Boxen für die Patienten, das ist nicht mit drin in diesem Riesenbudget und da sind sie dann eben halt auf Spenden angewiesen. Oder zum Beispiel eine Musiktherapeutin, die sie dann extra dafür eingestellt haben, dass die eben halt dann bei den Palliativpatienten auf die Art eben halt mit der Musik nur so ein bisschen besänftigen und beruhigen können.
Also da schließt sich der Kreis mit der Musik dann sozusagen wieder.
Genau.
Da wir natürlich jetzt auch ganz fest die Werbetrommel rühren wollen, es gibt definitiv noch Tickets für das Festival im Juli. Und was mich ja so als Romantiker, also ich sammle Platten, ich heb irgendwelche Tickets auf, ich heb Bändchen auf, ich bin halt so jemand, der sich den ganzen, ja, diese ganzen Andenken irgendwie festhält. Ihr habt auch Hardcover-Tickets, sehe ich gerade auf eurer Seite.
Genau. Ja.
Wie kann man denn sowas noch, also wo bleibt da noch Geld für übrig? Weil das kostet ja auch Geld heutzutage, sowas.
Das ist richtig, aber wir haben, also wir planen ja schon immer ein Stück weit im Voraus und versuchen da natürlich zu gucken, was für ein Budget oder wie viel bräuchten wir, was haben wir zur Verfügung und dann gucken wir eben halt, wie wir das alles am besten kostengünstig hinbekommen. Und wir haben da einen sehr pfiffigen Finanzmenschen bei uns mit sitzen, der da eigentlich ein recht gutes Auge auch drauf hat. Mhm. Und wir schauen halt auch ganz, ganz viel. Und es ist ja dann auch, ich sag mal, je mehr du kaufst, desto günstiger wird es dann. Ja, und die Hardcover-Tickets, die sind tatsächlich ja auch limitiert. Also da haben wir gar nicht jetzt, ich sag mal, 500 Stück von, sondern da, wie bei den Tagestickets halt auch, da gibt das wirklich nur so eine gewisse Anzahl.
Das lieben wir Metal- und Rockfans doch, ne? Wenn man auf irgendein Vinyl oder irgendein Ticket limitiert. Ich muss es haben.
Und schon steigt der Preis.
Gotta catch them all, wie bei Pokémon.
Ja. Ja.
Also ihr da draußen, die zuhört bei diesem Podcast, ihr merkt das schon, das Rock Area 7 Festival ist was Besonderes. Und wenn ihr da hinfahrt, dann nützt dieser Ticketkauf und das Bierchen, was ihr da trinkt, auch noch wirklich Leuten, die einfach darauf angewiesen sind. Also ja, besser kann man das einfach nicht zusammenführen, als ihr das macht. Deswegen können wir das als Podcast und als Magazin auch nur unterstützen. Und deswegen kann ich nur sagen, 9. bis 11. Juli, Hinda, schön nach Schleswig-Holstein. Ihr kommt aus der Gegend oder ihr macht da mal Urlaub und gönnt euch das.
Genau, wir haben sehr schöne Flecken bei uns. Also
ja,
man kann dann auch
das
noch,
auf jeden Fall, das bestätige ich schon mal.
Ja, man nimmt dann die Woche vorher schon mal Urlaub und dann kann man die Woche danach nochmal Urlaub nehmen, weil man muss sich ja auch ein bisschen erholen vom Festival.
Muss man.
Unser Festival liegt auch direkt an einem See, also auch das ist ein kleines Naherholungsgebiet, ja, wo andere extra Geld für ausgeben, um extra noch an einem See Campingurlaub zu machen.
All inclusive.
Das hat man bei uns all in.
Also ist das Camping wirklich direkt auch am See und man kann auch während des Festivals dort baden?
Tatsächlich, ja, kann man. Mit
also,
Badestelle.
Ich war diverse Male letztes Jahr am See.
Premium.
Also das ist viel zu schön, um wahr zu sein. Alles Fake News, die wir heute verbreiten. Das kann gar nicht so schön sein.
Ich glaube, das würde ich in Zukunft in meinen Rider reinschreiben. Ich möchte gerne einen Badesee direkt
am gucken,
Backstage haben.
Okay.
Ja,
und wenn die aufgepasst haben, dann schaffen sie
eine Bewerbung bei
Spinnlein.
Mir im Postfach zu haben.
Sehr, sehr schön. Also ja. Gefällt mir alles wirklich top, was ihr da leistet mit diesem Festival. Und deswegen kann ich euch auch nur ganz viele Fans wünschen, die da hinreisen zu eurem Festival. Und jetzt würde ich einfach gerne nochmal eine zweite Runde Themenroulette einläuten und mal meinen Zufallsgenerator befragen. Schön. Der Moment, in dem Metal dich überrascht hat, lautet das Thema. Ja, da können wir jetzt ganz tief rein.
Also bei
in
mir
das
war das tatsächlich
Thema.
So, als ich bei meinem Bruder ins Zimmer kam, beziehungsweise ins Zimmer gegangen bin damals, als ich noch klein war, weil ich mich gewundert habe, was da so rausdröhnt. Ja, genau. Und dann bin ich da rein und dann saß mein Bruder da und war voll am Abhotten. Das war dann auch meine erste Berührung damit.
Dann hast du ja einen ähnlichen Einstieg wie ich. Ich habe auch einen älteren Bruder, der mich dazu geführt hat und habe dann auch mit 7 schon angefangen, Metal zu hören, weil genau aus ähnlichem Grund. Er hat dann schon mit den Jungs rumgehangen im Jugendclub und er hatte schon die Kutte und er hatte schon die langen Haare und er hat diese extreme Musik im Zimmer gehört. Und ja, irgendwie wird man dann doch schnell in diesen Bann gezogen. Was ist da so faszinierend dran und was kommt da für Krach in Anführungsstrichen aus dem Zimmer des Bruders raus?
Ja, genau. Meine Eltern waren auch nicht ganz begeistert.
Ja, das ist normal. Also das ist eigentlich auch cool, wenn die Eltern nicht begeistert sind von Metal, weil Rebellion gehört halt auch irgendwie zum Metal. Also klar gibt es das auch immer wieder, dass man sagt, meine Eltern haben mich jetzt auf diesen Zweig gebracht. Das gibt es natürlich auch immer mehr und das wünscht man sich natürlich auch, wenn man Kinder hat. Aber auf der anderen Seite steht Metal ja immer nach wie vor noch für Rebellion und man sagt dann ja, wenn die Eltern das nicht abkönnen, ist das gerade cool.
Ja, genau. Ja, meine Eltern waren eher so der Schlager, die Schlagerfraktion. Ja,
dann ist die Rebellion perfekt auf jeden Fall.
Ja.
Patrick, gab es für dich einen Moment, der dich überrascht hat in deinem Metal-Leben?
Definitiv. Auch ich habe ja eine dunkle Vergangenheit. Als Kind der frühen 90er habe ich auch damals, ja, im Grundschulalter mich mit den Backstreet Boys beschäftigt. Die ersten Bravo-Hits, die Splash-CDs, alles kam auf den Markt, man wurde geflutet. Blümchen lief auch, erinnere ich mich dran. So, dann gab es den weiteren Verlauf, dann ist man in die Hip-Hop-Schiene gekommen. Hat so, ja, das ein oder andere, den amerikanischen Hip-Hop East Coast, West Coast mal mitgemacht. So. Und dann gab es bei mir den Zeitpunkt, als diese um 2003 diese Berliner Akro-Szene den Markt geflutet hat. Da war es für mich dann vorbei. Und dann bin ich auf CDs von meinem Vater gestoßen, Iron Maiden. Und diese Band hat mich bis heute geprägt. Ich bin immer noch nach wie vor ein Riesenfan davon. Die haben mich einfach gecatcht. Dazu alte Scheiben von Nirvana, die dann rauf und runter liefen bei mir. Dann bin ich erstmal in den Punk abgeglitten, hab selber meine erste Punkband gegründet. So ging das dann bei mir auch mit der Musik los. Und da ich selber eigentlich nie gelernt habe, ein Musikinstrument zu spielen, war ich da im Punk auch, glaube ich, richtig gut aufgehoben. Als Quereinsteiger wurde ich erstmal ans Mikro gesetzt und darauf hat mein damaliger bester Freund, ist heute auch einer noch meiner besten Freunde, gesagt, du pass auf, mit dem Sänger hast du es nicht so oder mit dem Singen, das Schlagzeug wäre noch frei. So, und da war tatsächlich ein freies Schlagzeug. Daran habe ich mich dann gesetzt und das ist bis heute dann auch so geblieben. Ich habe irgendwann den Punk abgeschworen und bin dann auch im Metal-Bereich gelandet, bis es dann vom Punk zum Black Metal mutiert ist bei mir. Und ja, so war mein Quereinstieg in die Musik. Und auch immer mehr Festivals, mehr Live-Konzerte und ja, bin da angekommen, wo ich heute hingehöre.
Ich weiß gar nicht, wie oft wir schon Iron Maiden gehuldigt haben in diesem Podcast, wie oft dieser Name schon gefallen ist. Und ich denke mir immer, wären wir alle überhaupt hier ohne diese Band? Das ist immer so gefühlt der Einstieg schlechthin. Vor allen Dingen für die älteren Semester oder die denn halt die Scheiben vom Vater oder von älteren Brüdern oder Schwestern oder wie auch immer bekommen. Was ich immer ganz faszinierend fand bei mir so ein Knackpunkt, also ich habe das auch tatsächlich, kann mit euch beiden mitfühlen, ich habe auch diese Techno- und Hip-Hop-Phase mitgemacht. Tatsächlich, Hip-Hop ist immer noch so ein Tick hängen geblieben, aber nicht mehr so ganz stark. Was bei mir so ein Knackpunkt war, ich bin halt dadurch, dass mein älterer Bruder Metal gehört hat, wirklich relativ hart auch gleich eingestiegen. Also erstes Album war Walls of Jericho von Halloween, gleich schon schnell, laut und hart. Und dann kamen auch so Sachen wie Tankard, Sodom, selbst Obituary und noch härtere Sachen schon ziemlich früh dazu. Und bei mir war eher der Knackpunkt ganz umgekehrt, dass ich dann immer im Kopf hatte, Metal ist laut, hart und schnell. Und bin dann zu meiner heutigen Leidenschaft Progressive Rock und Metal gekommen und habe auch gemerkt, hey, da gibt's ja auch total die Melodien, da gibt's ja auch Balladen, da gibt's ja auch irgendwie ein 20-minütiges Keyboard-Solo und da gibt's ja auch noch irgendwie eine ganz andere Seite, die ich noch gar nicht entdeckt habe und irgendwie auch eine romantische Seite. Deswegen immer dieses Romantisieren des Metal. Also das ist das, was mich vollkommen am Metal überrascht hat, dass es auch ganz anders geht. Also ja, ich bin halt auch so früh gebrandmarkt mit Heavy und Power Metal. Da gibt es auch mal die eine oder andere Ballade, aber es ist nicht gerade typisch. Und ja, diese sanfte Seite, die Metal auch haben kann, die hat mich auch wirklich sehr, sehr überrascht.
Also mein großer Bruder, der mich an den Metal rangeführt hat, ist eine große Schwester. Aber es hat trotzdem genauso funktioniert. Also ich hatte schon auch als Kind so von den CDs der Eltern immer Deep Purple und die Scorpions und so in der Hand. Alles, wo eine verzerrte E-Gitarre und ein lauter Bass drauf war, das waren die einzigen Musikstücke, die mich interessiert haben. Alles andere war irgendwie sinnlos. Und dann meine Schwester, die auch so ein bisschen in der lokalen Punk-Szene unterwegs war, hat dann Sachen wie Slipknot und System of a Down und sowas mitgebracht. Und da bin ich dann auf jeden Fall kräftig hängen geblieben. Aber was ich überraschend finde, das hat sich jetzt hier im Podcast auch immer wieder sehr stark bewahrheitet, wenn ich jetzt an Javert oder so denke. Und es gibt so eine alte Studio-Doku von Cannibal Corpse, wo die eins von ihren Alben so in den 2000er oder 2010er Jahren aufnehmen. Und was ich überraschend finde, ist, dass die Menschen, die Musik machen über zerstückelte Leichenteile und klingen, als wenn man irgendwie einen Schweinestall mit einem Bulldozer überfährt, dass diese Leute, die diese Musik machen, einfach so herzallerliebst nette Menschen sind, ganz, ganz viele. Also die Musik ist einfach absolut extrem, ultra krasses Ventil, die Artworks sind absolut gruselig und die Menschen dahinter sind einfach die absoluten Daddies und so ganz, ganz angenehme, ruhige, umgängliche Typen, die dann halt nur auf der Bühne oder im Studio halt dann alles anzünden.
Ich weiß gar nicht, wie oft ich die Sache schon erzählt habe, aber ich erzähle es immer wieder gerne, weil du es gerade auch wieder erwähnt hast. Ne? Der Sänger von Cannibal Corpse, wenn man dem bei Instagram folgt, der holt überall immer diese Plüschviecher aus irgendwelchen Greifautomaten raus und spendet die an Kinderhospize. Da sind wir wieder bei dem, was ihr auch tut mit dem Geld und er macht das mit diesen Plüschtieren. Und ja, da ist genau das, was Simon gerade meinte. Die Musik und die Texte können extremer fast gar nicht sein und dann ist das ja der herzallerliebste Familienmensch und sein Hobby ist es, in irgendwelchen Parks in den USA rumzureisen und da die Plüschtiere abzugreifen.
Und World of Warcraft zu spielen.
Korrekt, ja, das ist sein Tattoo auf dem Arm, genau. Er hat ein Horde-Tattoo, glaube ich, auf dem Arm.
Ich hatte mir persönlich damals in Wacken schon präsentiert. Da stand ich mit ihm an seinem Tourbus und dann habe ich ihn einfach mal auf sein Hordentattoo angesprochen und dann, ja, bin ich da eigentlich gar nicht mehr weggekommen.
Und dann hat er gesagt,
eigentlich fast nichts Überraschendes, aber damals hat es mich auch überrascht. Also ich bin gar nicht so der extreme Gamer, aber ich habe einen Gamer-Freundeskreis, die mich damit so ein bisschen in den Sog gezogen haben, als das angefangen hat, egal ob PC oder Konsole. Und Gamer sind alles Metalheads gefühlt.
Nerd.
Und umgekehrt.
Nerds, Metalheads, also das sind Herz allerliebst.
Ja, da sind wir wieder auch bei dem Cannibal Corpse Menschen, ja, mit World of Warcraft. Gab es denn für euch, Steffi oder Patrick, irgendwie auch einen Negativmoment, der euch negativ überrascht hat? Wir preisen immer alles so, aber wir müssen auch mal was Schlechtes reden über unsere Szene.
Ich habe bis jetzt eigentlich nur Gutes damit erfahren.
Schlecht ist, dass wir wieder ein stehendes Bild haben.
Ja.
Und weg sind sie wieder.
Das ging auch jetzt echt lange gut.
Oh, ah, das geht wieder. Das geht wieder.
Nein.
Wir sind wieder da.
Simon ist noch nicht da.
Doch.
Das ging ein Wunder. Ja. Ein Wunder ist geschehen.
Ja, also ich kann sagen,
ich dachte, ihr wart schon wieder ganz weg.
Nichts Negatives. Im Gegenteil. Für mich hat sich das, auch seit ich eben halt beim Rock Area bin, eigentlich alles eher zum Positiven gewandt.
Das ist mir jetzt zu nett. Da muss ich mal was Negatives sagen. Wie die Zuhörenden unseres Podcasts wissen, bin ich ein riesen Metalcore-Fan und Metalcore wurde damals sehr belächelt, als es auf die Bühne gekommen ist, von den True Metalheads, wie sie sich selber alle geschimpft haben, und die haben alle so gehatet gegen diese Musikrichtung, wie sie es vielleicht auch heute immer noch tun. Und ich muss immer noch sagen, es ist tatsächlich so, dass man umgekehrt, ich sag jetzt mal, im klassischen Metal-Outfit mit Kutte und allem drum und dran eher auf einem Metalcore-Konzert willkommen geheißen wird, als umgekehrt in meinem typischen eher Metalcore-Outfit mit Cappy und mit den dementsprechenden Shirts von den Bands auf so einem Kutten-Festival, nenne ich es jetzt einfach mal, auf so einem True-Metal-Festival. Da wird man tatsächlich von einigen Gestalten, natürlich gibt's immer diese paar Prozent, nicht so gerne gesehen. Und das ist das, was mir manchmal sauer aufstößt, was unsere Szene angeht. Und das war der 10-Minuten-Timer und deswegen kille ich mich jetzt selber hier raus.
Schade eigentlich, so ein spannendes Thema, finde ich.
Genau, wir müssen auch mal ein bisschen mehr Hass verbreiten. Nein, heute geht's.
Das ist wirklich sehr wichtig, Flo. Wir brauchen viel mehr Hass auf dieser Welt.
Siehste.
Ich werde mal einen Song drüber schreiben.
Ja. Ja, nein, jetzt geht's erstmal noch um eine ganz wichtige Sache bei uns im Podcast. Und wir wollen immer unseren Gästen ermöglichen, auch einen Song im Outro sich zu wünschen. Ihr habt schon ganz, ganz viel erzählt über die Bands, die euch so auf dem Festival gewogen sind und so weiter. Steffi hatte mir anfangs schon gesagt, sie hat mir eine Mail geschickt, die anscheinend im Nirvana verschwunden ist. Aber sie wird mir jetzt nochmal sagen, welchen Song sie sich gewünscht hat, den wir gleich spielen und warum.
Den hattest du, genau. Paddy hat...
Ja. Victorious, ja, sehr geile Band.
Genau. Und kommt, glaube ich, auch aus eurem Raum, glaube ich, oder? Kommt nicht aus Leipzig?
Leipzig, genau.
Ja, meine ich doch.
Das hat mir damals
sowieso erzählt.
Werbung für ein anderes Festival zu machen, aber es braucht keine Werbung, das ist schon ausverkauft, aber sehe sie jetzt auch demnächst auf dem Rock in Rautheim Festival. Ein inklusives Festival, auch sehr, sehr schön.
Ja, habe ich auch schon von gelesen, Rock in Rautheim. Ja.
Auch sehr, sehr unterstützenswert, aber auch schon ausverkauft, deswegen brauchen wir jetzt keine Werbung mehr machen. Sagt mir nochmal, welchen Song wünscht ihr euch da?
Das wäre der Song World War Dinosaur, weil dieser ja auch in Kooperation oder Featuring mit Angus Mac 6 und Auden Ogun stattfindet.
Sehr, sehr cool. Die Welt braucht wieder Dinosaurier, ja. Weil dann könnten wir ein bisschen von den komischen Menschen, die auf dieser Welt rumlaufen, vielleicht wegmampfen.
Können zu mir kommen, ich habe eine Liste. Nein.
Ja.
Okay, ich glaube, die hat mittlerweile jeder.
Die hat die jeder Liste mittlerweile
mit,
genau die Liste.
Futter, mit Dino-Futter.
Mega.
Bleibt mir abschließend nur nochmal zu sagen, geht hin da, Rock Area Festival bei Neumünster in Schleswig-Holstein. Und vielen Dank, Steffi und Patrick, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über euer Festival zu berichten. Und jetzt viel Spaß mit dem Song Victorious und World War Dinosaur. Und wenn es wieder heißt, beim nächsten Mal einschalten, leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Bis dahin, ciao.
Ciao. Ciao. Dankt auch.